Und es gab dann nach der getanen Arbeit um 23:30 Uhr nachts gab es einen Kücherschnaps. Und ja, und dann haben wir Dinner for One angeguckt und dann war das neue Jahr. Also.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Hallo David.
Hallo Ingmar.
Der Grinscher.
Ja, ich freue mich immer auf deinen Einstieg und ich finde, dass deine neue Frisur fällt sehr auf.
Neue Brille, neue Frisur.
Ja, ja, jetzt kommt noch der Rollkragerpulli und dann sitzt hier der intellektuelle Schriftsteller mir gegenüber.
Nicht nur Schriftsteller, David, ich bin jetzt auch Kolumnist.
Schneid's ab, oder? Ja, das ist so geil, echt. Das ist richtig cool. Aber erzähl mal, wie kam es dazu?
Es kam dazu, dass ich vor 2 Wochen eine E-Mail gekriegt habe aus der Redaktion von unserer hiesigen Tageszeitung, Haller Tagblatt. Und ich darf ab nächstes Jahr eine Kolumne begleiten zum Thema Genusskultur, die wöchentlich erscheint, im Wechsel mit 2 anderen Frauen. Und ja.
Das heißt, alle 3 Wochen darfst du ein bisschen was über Genuss schreiben?
Nee, ich darf 3-mal und die andere 2 dafür 1-mal. Oder wollet nur 1-mal.
Dein Ernst?
Ja.
Ach krass, okay.
Genau, das heißt, weil die kriegen es zeitlich nicht unter mehr und genau, also 3-mal ich, 1-mal jemand anders.
Also jede Woche schreibst du eine Kolumne in der Zeitung über Genuss?
Über Genusskultur.
Okay, cool.
Auf der Kulturregionalseite. Ja. Mhm. Ich habe mir Holzhaller Tagblatt bestellt. Ich war nämlich seither gar kein Abonnent, sondern hatte nur die E-Zeitung. Also,
okay, müssen wir das rausschneiden
jetzt? Nö, nö, nö. Ich hatte meine Mutter hat das Haller Tagblatt abonniert und ich hatte die E-Zeitung, also ich habe es immer nur online gelesen, aber das will ich jetzt natürlich auch in Schriftform. Das heißt, ich bin jetzt seit heute auch Abonnent. Also wer das Haller Tagblatt noch nicht hat, ab nächstes Jahr gibt es eine Kolumne, die Genusskultur.
Und die erscheint dann immer samstags oder?
Nee, dienstags oder donnerstags, das ist noch nicht sicher.
Okay, und wie viele Worte beinhaltet die Kolumne?
Ich weiß es nicht mehr genau, ich habe heute einen Blocksatz gekriegt. Also quasi in Blanko, um zu sehen, Blindschrift oder wie das heißt, um zu sehen, wie viel Platz ich habe. Ich glaube, 1500 Zeichen, kann das sein?
Ja, ja.
Also
ja.
So eine Spalte und jetzt 70 Zeilen.
Okay.
Also nicht arg viel, aber ja.
Okay. Genau. Und hast du Themen so im Kopf, über was du?
Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht natürlich und habe ein paar Ideen aufgeschrieben, aber das wird an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten.
Ja.
Sondern, ja. Genau, was man halt über Genuss alles so schreiben kann.
Ja, und ab wann geht's los?
Ab nächstes Jahr, also ich glaube in der ersten Januarwoche kommt die erste Kolumne. Ich habe heute schon mal angefangen, aber außer der Überschrift habe ich noch nicht mehr geschafft.
Immerhin, oder?
Aber ist doch cool, oder?
Mega cool, richtig gut, ja. Was habe ich kürzlich gelesen oder gesehen? Oder, ja, wahrscheinlich eher gesehen, nicht gelesen. wenn du eine kreative Blockade hast, fang einfach an zu schreiben. Und dann schreibst du einfach mal und du kannst ja einfach nur schreiben, dieser Tag ist ein sehr schöner Tag, denn es ist Podcast-Time. Und dann kommst du einfach in den Fluss und dann schreibst du irgendwann deine Kolumne. Finde ich total gut, ich finde es richtig cool.
Also ich finde, die Herausforderung ist halt in relativ wenig Text, das so zu verfassen, dass der Leser interessiert bleibt, dass es unterhaltsam ist, dass es einen gewissen Mehrwert hat. Wird herausfordernd, aber ich freue mich.
Ich finde es total geil, wenn man, wir müssen echt mal deine E-Mail-Signatur überarbeiten. Ingmar Grimmer, Bäckermeister, IHK, was bist du da?
Betriebswirt.
Betriebswirt.
HWK.
Brotsommelier, Podcaster, Buchautor, Kolumnist.
Ja, Kolumnist. Vater, Ehemann.
Vater, Ehemann. Ja, ist cool.
Unternehmer.
Unternehmer, ja, Wahnsinn. Also echt cool. Ich finde es das toll, dass du das machst und das Haller Tagblatt mit einer Genusskolumne bereicherst. Ich finde es echt cool. Geile und witzig wieder, wie sich die Zufälle so ergeben, gell? Ja. Echt cool.
Ja. Genau, also einfach, ja, es hat sich jetzt, genau wie du sagst, ergeben und ich finde es cool auch, dass HT sowas macht.
Ja, total, ja. Ich sollte echt wahrscheinlich dann auch öfters mal Zeitung lesen.
Du sollst Abonnent werden. Ich bin jetzt freier Mitarbeiter des Haller Tagblatts.
Ist das geil. Ich habe ja auch, ich schneue ja auch meine E-Zeitung tatsächlich von meinem Schwiegervater. Also ich gebe es hier offen und ehrlich zu, aber ist ja okay.
Ja, ja, klar.
Ja, dafür ist halt gemacht.
Ja, klar.
Ja, genau.
Aber ihr willst halt natürlich das Sammel-Ewing.
Ja, klar, würde ich auch machen, klar.
Und dein Foto wird auch mitverwendet in der Kolumne.
Was für ein Foto?
Ein Foto, ein Abfallfoto aus dem Shooting fürs Backbuch-Titelcover.
Ah, okay.
Titelcover cool. Ist doppelt, oder?
Titelcover ist
Buchcover.
Buchtitel. Ja. Ja. Nee, Buchtitel ist ja geschrieben. Buch.
Also Cover, das Cover, dann, ja. Also das Foto vorne drauf.
Ja, okay.
Gut Deutsch.
Ja, okay,
das Foto vorne drauf. Da gibt es ein Foto, das ist richtig cool. Das ist ja ähnlich wie das Titelfoto, aber da gucke ich in die Kamera.
Ah.
Und das habe ich ausgewählt als
sehr gut
Foto. Also bist du auch mit dabei.
Ich bin gespannt, ich freue mich drauf.
Dann unsere Genussabende sind am Start. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ja, gestern Abend auf Instagram. Und die gute Nachricht, ein Abend ist ja so gut wie ausgebucht. Und zwar das Sommer-Special mit Simon Kuch. Ich glaube, da gibt es nur noch 2 oder 3 Plätze. Also, wenn ihr das hört, seid schnell. Und auf www.bestellbrot.de gibt es Genussabende, Tickets zu buchen mit David und mir.
Mhm.
Und immer mal wieder auch mit mit mir und einem anderen Gast, zum Beispiel Michael Redmer von der Dorfkäserei, der auch schon hier war, Alex Siegel von der Kaffeerösterei Siegel, muss ein bisschen langsam schwätzen, und Simon Kuch von der Barbecue-Manufaktur. Dieser Abend ist allerdings schon fast ausgebucht.
Cool. Ich wollte gerade sagen, hast du noch einen Termin? Muss ich noch wohin?
Nee, bin so im Flow drin.
Ja, ja, warte. Ja gut, wir haben ja auch wieder einiges auf dem Zettel.
Ja. Aber ist cool, oder? Freust du dich auf Genussabende?
Voll, ich freue mich richtig. Das ist richtig cool und ich habe mich auch gestern echt gefreut, als ich gesehen habe, dass es online ist. Echt cool. Und ich muss auch echt, ich finde auch die Flyer wunderschön und das Thema ist wunderschön und von dem her kann ich mir das echt gut vorstellen, dass es gut klappt. Ja. Wir haben jetzt unsere Kochjacke aufgestellt, so mit Bestickung.
Du willst ja nicht wirklich Kochjacke
sagen. Backjacke, Entschuldigung, Bäckerjacke, Entschuldigung. und ich hoffe, die kommen, weil ich habe nämlich nur eine Eingangsbestätigung bekommen und da stand dann drin, sorry, ist gerade wahnsinnig viel los, aber wir machen so schnell wie können. Ich hoffe, die sind bis dahin da.
Ja, wird klappen.
Und wenn wir die haben, dann könnten wir eigentlich auch ein neues, cooles Coverfoto schießen für unseren Podcast.
Ja.
Habe ich mir schon überlegt, das wäre echt cool.
Das könnte man machen, ja.
Ja, wir haben ja
eins. Neue Jahr.
Genau, genau. Cool.
Was macht dein Weizensauerteig, Rudi?
Rudi geht's gut. Rudi wird gefüttert und gepflegt. Und ich werde den, jetzt am Wochenende werde ich direkt wieder, also das Wochenende liegt dir dann zurück, werde ich nochmal weißes Sauerteigbrot backen.
Du hast eine Backe, habe ich gesehen.
Ich habe eins weißes Sauerteig. Es sah super aus. Es war, also von außen sah es gut aus. Innen, die Krume war leider nicht so wirklich der Hit. Mhm. Also die hatte, die Porung war alles aber nicht cool.
Ja.
Sie hatte in der Mitte ein großes Loch und war unten zusammen. Also es war noch nicht so ideal. Aber ja.
Ich habe dir dann ja geschrieben, dass wir eine Challenge, oder eine Challenge, wir können ja gemeinsam parallel.
Ja, finde ich gut.
Mal das Projekt angehen. Weizensauerteig ist für mich auch noch ein gewisses Neuland. Ich habe dann direkt abends angefangen mit Umzüchte. Ist natürlich komplett in die Hose gegangen, wie immer.
Was, wieso?
Weil ich habe natürlich nicht genau gelesen, wie man das macht. Und habe halt einfach mal gemacht, wie ich denke. Was ja im Prinzip auch wahrscheinlich funktioniert hätte, aber ich hatte ein bisschen wenig Anstellgut, habe da schon kein Problem. Lass ihn halt einfach ein bisschen länger stehen und haben bei uns im Wohnzimmer, wir haben so einen Kachelofen oder so einen Kaminofen als Raumteiler zwischen Wohn- und Esszimmer und der hat oben so eine kleine Aussparung, also zwischen Decke und Kamin ist ein bisschen Platz, das ist der optimale Platz. Da ist es nicht zu kalt, nicht zu warm, stellen da oben auf und am nächsten Morgen habe ich dann wieder dran gedacht an meinen Weizensauerteig, war natürlich übergelaufen, auf dem Ofen oben drauf, der mit Rauputz versehen ist, also war natürlich wieder.
Und jetzt brauchst du wieder den Maler, oder wie?
Nee, ich glaube es geht so, es ist ja nur oben drauf, das sieht niemand außer ich. Aber ich habe dann das Ding weg. Der war dann schon total zusammengefallen wieder.
Ja, okay.
Also ich muss nochmal anfangen mit Umzüchten.
Aber war es da oben zu warm? Oder?
Nee, ich glaube, dass einfach dann doch zu lang war. Weil so warm war es eigentlich nicht da oben, weil das ist schon jetzt nicht so, dass da die Abwärme vom Kamin so extrem ist, aber einfach schöne Wärme im Wohnzimmer. Aber nee, da muss ich nochmal ran und jetzt habe ich es nicht mehr geschafft seither.
Okay, ja. Du, ja, also klar, also wie gesagt, ich habe das wirklich ganz einfach ich habe einfach nur Anstellgut vom Roggensauer, Weizenmehl und Wasser und das über 3 Tage bei Raumtemperatur und bei uns ist ja echt immer relativ kühl und da hat es wunderbar funktioniert und jetzt chillt er im Kühlschrank neben Jürgen und die machen da eine coole Kombi draus, die zwei.
Ja.
Ja, jetzt also, muss ich mal gucken, jetzt muss ich mir an das Rezept halt nochmal ranwagen.
Was hast du für ein Rezept backen?
Ich habe vom Lutz Geißler Rezept genommen und zwar heißt es, ich muss kurz gucken hier nebenher, rustikales Weizenmischbrot. Ja, und das ist eigentlich letztendlich, machst auch einen Sauerteig über 8 bis 10 Stunden bei 27 Grad reifen lassen und dann, den Teig 3 Stunden bei Raumtemperatur, ca. 20 Grad ruhen lassen, dabei in der ersten 2 Stunden alle halbe Stunde dehnen und falten. Und da ist mir wieder mal bewusst worden, wie krass eigentlich dehnen und falten sich auswirkt. Das ist echt der Hammer. Mhm. Das ist echt krass. und dann Teig langwirken mit dem Schluss nach oben 8 bis 12 Stunden bei 5 Grad Reife lasse. Also im Kühlschrank dann. Und dann
am nächsten Morgen backen. An was lag es? Hat dein Sauerteig so wenig Triebkraft gehabt? Oder war das?
Ich glaube schon, ja. Also was ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich, weil ich habe die den Sauerteig mischen und 8 bis 10 Stunden bei 27 Grad Reife lasse. Ich habe ihn halt einfach nur bei Raumtemperatur. Und ich glaube, der Temperaturunterschied von 7 Grad macht halt wahrscheinlich den Unterschied. Und dementsprechend war, ich würde shoppen und habe jetzt so eine Pflanzezuchtmatte und mir dann hier im Baumarkt noch kurz so eine Isolierbox gekauft. Weil mein anderer Gärraum wäre ja handwerklich ein bisschen ein größerer Aufwand, das mache ich irgendwann mal. Aber,
was für ein anderer Gärraum?
Ja, weißt du, das ist meine alte Fotobox.
Ach so, ja genau, was du erzählt hast.
Ja, genau, das habe ich mir ja mal überlegt. Aber jetzt habe ich einfach mal kurz eine Isolations- also so eine Styroporbox mit so einer Matte drin und das funktioniert tatsächlich hervorragend.
Kannst du die Temperatur einstellen?
Ja. Genau, ich kann die Temperatur einstellen, habe da so einen Fühler, den habe ich jetzt oben reingesteckt und die Matte liegt unter und dann auf 27 Grad eingestellt, perfekt.
Aber Feuchtigkeit kannst du nicht, aber brauchst du für das Sauerteig im Glas auch nicht, aber…
Ja, nee, ja. Feuchtigkeit geht
leider nicht. Nee, brauchst du dann auch nicht.
Ja. Ja, aber trotzdem generell auch, wenn ich einfach Brote und so da drin auch gären lassen möchte. Und die Box ist so groß, dass ich halt auch Backblech reinkriege.
Ah, okay.
Weißt? Und dann wäre es eigentlich auch cool, wenn ich irgendwie Feuchtigkeit reinkriege, aber ja, naja. Müssen wir noch ein bisschen ran, aber ich bin jetzt im Gärraum-Game.
Im Gärraum-Game.
ja, und nee, also ich werde das direkt am Wochenende mal versuchen mit meinem kleinen Gärraum und dann hoffe, dass es besser wird. Ja, schauen wir mal.
Ich habe auch wieder zwei Feedbacks dabei.
Ja.
Also wir bleiben an dem Thema dran, Weizen-Sauerteig-Brot definitiv. Das wird immer schön begleiter. Ich habe zwei Feedbacks dabei und zwar einmal vom André. Der André hat uns geschrieben, dass er mit 15 Jahren bei einem Bäcker sich für einen Ausbildungsplatz vorgestellt hat und nachdem der Bäcker ihm gesagt hat, dass er morgens um 3 anfangen muss, dann ist er einfach zwei Häuser weiter die Straße hoch und hat Fleischer gelernt. Heute ist er Fleischer, Küchenmeister und Fachlehrer an einer Berufsschule, also mal wieder ein Lehrer. Und es fällt ihm immer noch schwer, in der Früh aufzustehen, hoffentlich hören ein paar Schüler zu. Doch, ihr zwei habt es geschafft. Euer Podcast hat mich abgeholt und bringt es fertig, dass ich mir am Wochenende den Wecker stelle, um die leckeren Brötchen oder auch Aprikosen, Feigen, Walnussstangen fachgerecht auf den Tisch zu bekommen.
Er hat jetzt dazu geschrieben, auf wann er sich den Wecker stellt.
Das ist immer die Frage, gell? Früh ist relativ.
Ich habe mir den Wecker auf 10 Uhr gestellt.
Ja, für manche ist das auch früh.
Ja, klar. Ja.
Liebe Grüße aus dem Westerwald von André. Vielen Dank, André. Grüße an dieser Stelle.
Ja.
Und
wo ist der Westerwald?
Westerwald in Nordrhein-Westfalen da irgendwo.
Ja? Okay, gut.
Google doch mal. Wir sind voll die Erdkunde.
Ja, Vollgas, ey. Vor allem in Deutschland halt. Ja. Ich kann das sagen, welche Stadt in Indien wo ist, aber.
Dann haben wir eine E-Mail von der Carmen gekriegt. Und sie schreibt, die Geburtstagsfolge, also sprich das Interview mit Frank Silvanus, hat sie mehrmals mit Gänsehaut gehört. Und der Schritt von mir, montags das Geschäft nicht mehr zu öffnen, findet sie mutig, aber sehr gut. Familie und Leben gehen vor. Jeder braucht Erholung, Zeit der Regeneration, um danach wieder Höchstleistung bringen zu können. Und dann eine Frage, die letzte Woche öfters gestellt wurde. Wo sind die Rezepte von den Gewürzschnitten und den Kokosmakronen?
Show Notes.
Ja, die waren aber am Anfang nicht drin.
Jetzt sind sie drin.
Genau, jetzt sind sie drin. Also an dieser Stelle nochmal die Info an alle, die diese Rezepte vermisst haben. Die sind inzwischen in den Shownotes. Und unsere Homepage
wird zum Jahresende, zum Jahreswechsel, im neuen Jahr ist sie neu. So.
Schön.
Ja. Westerwald ist übrigens tatsächlich in Rheinland-Pfalz.
Echt?
Ja.
Shit, können wir das schneiden?
Habe ich doch gesagt? Hast du doch gesagt, oder?
Nee, Nordrhein-Westfalen
gesagt. Achso, ja, nee, Rheinland-Pfalz, ja. Es war ein Versprecher, ja, also. Übrigens habe ich auch wahnsinnig viel gutes Feedback bekommen über die Frank Silvanus-Folge und öfters mal tatsächlich, hey, das war die beste Folge, die wir je produziert haben und die richtig unter die Haut gegangen ist. Und also das wirklich, wirklich, muss man an der Stelle wirklich nochmal sagen. Und also Frank, wirklich geile Story, cool rüberbracht und das war echt gut.
Ja, also er hat mir selber auch geschrieben, dass er auch positives Feedback aus seinem Umfeld gekriegt hat. Und das ist ja schön.
Ja, total, absolut. Ja, wirklich cool.
Wir sind heute bei Folge 52, also zwei Folgen weiter. 52 wäre ja eigentlich jetzt so das Jahresjubiläum, ein Jahr oder 52 Wochen. Mhm. Aber wir haben ja im August eine saubere Pause gemacht.
Jo.
Wir haben heute das Thema Weihnachten, Silvester. Weihnachten in der Bäckerei, ein Riesenthema. Haben wir ja letztes Jahr an Weihnachten schon ziemlich durchgekaut. Was hast du noch für Erinnerungen an Weihnachten?
Viel Arbeit.
Viel Arbeit, ja.
Ich habe mal richtig sauber verschlafen, aber ich meine, das haben wir letztes Jahr
schon durchdiskutiert.
Ja. Durchdiskutiert. Aber ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich finde die Arbeit in der Bäckerei, gerade an Weihnachten und Silvester, finde ich nach wie vor noch cool. Weil es irgendwie, ich mag das, wenn es so wuselt und wenn es irgendwie jeder was zu tun hat und einfach jeder weiß, was er zu tun hat. Ich finde das cool. Und ich fand auch, das war für uns immer eine coole Zeit zu arbeiten. Ja. Ja.
Wenn dann alles rund läuft, ist es gut. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir im 8. Jahr an Weihnachten sind. Also wir sind schon ziemlich gut eingegroovt. Genau, wir haben es auch dieses Jahr wieder so, dass die Bestellungen wahrscheinlich der Löwe-Anteil ausmachen werden. Und ich bin mal gespannt. Letztes Jahr haben wir es logistisch ganz gut hinkriegt. Mal schauen, was dieses Jahr wird. Ja, genau. Über Weihnachtsgebäcke haben wir letztes Jahr ja auch einiges schon gesprochen.
Ja.
Heute soll es mal mehr ums Thema Silvester gehen. Wie ist es bei deinem Vater in der Bäckerei von der Verteilung her? Bei uns ist Weihnachten immer noch mal eineinhalb Mal so viel wie Silvester.
Ja, nee, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das schenkt sich nicht so viel. Also es sind beides krasse Tage auf jeden Fall, aber Silvester ist genauso krass.
Was ist für dich so ein klassisches Silvestergebäck? Da gibt es ja doch regional ziemliche Unterschiede.
Also bei uns sind das die Neujahrsbrezeln und Neujahrsringe, die es da gibt. Und dann, klar, wie immer, Baguette.
Ja,
ja,
Baguette, ja. Baguette, genau, ja. Für Fondue oder für
Raclette,
ja. Genau. Ja.
Ja.
Und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Berliner ist in einige Regionen ja auch so ein ganz klassisches Silvestergebäck.
Okay, wusste ich jetzt nicht.
Nee. Also in Norddeutschland wird der Berliner Bagger ohne Ende auf Silvester.
Ach, okay.
Bei uns, ja, gibt es Berliner, aber jetzt auch nicht so mega. Und Neujahrsbrezeln, genau. Die gibt es ja interessanterweise salzig und süß, je nach Region.
Ich kenne sie nur süß.
Ja, hier kennt man es nur süß. Da, wo ich früher gewohnt habe, kennt man es tatsächlich salzig, wie so eine Art Mitscheleteig oder wie sagt man da? Also so ein bisschen schon Butter drin, aber nicht süß halt.
Ja, okay.
Genau, und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Die Neujahrsbrezel. Und ich wollte dich noch fragen, gibt es so Kindheitserinnerungen oder gibt es so Bräuche bei euch an Silvester, gerade was mit Gebäck zu tun hat? Also die Neujahrsbrezeln, wann sind die dann irgendwie immer zu einem bestimmten Zeitpunkt angeschnitten worden oder?
Nee, also gar
einfach, gab's nee, halt.
Du, bei uns Weihnachten, wir haben ja noch, meine Eltern haben ja noch die Kneipe mit dabei und da hat ja immer eine, oder ich glaube immer noch, ich weiß jetzt klar, letztes Jahr pandemiebedingt nicht, aber da hat sich immer so eine Gruppe mit 30, 35 Leuten zum Essen angemeldet und dementsprechend war Silvester für uns immer arbeitsmäßig geprägt.
Ach, ein Silvester?
Genau, und da haben wir dann, meine Eltern haben ein Buffet-Essen vorbereitet und da waren wir immer mit Arbeiter am Start.
Ah, okay, ja. Also an Silvester war die Kneipe offen.
Ja. Und da haben wir immer gearbeitet und es gab dann nach der getanen Arbeit um 23:30 Uhr nachts gab es einen Kücherschnaps. Und und dann haben wir Dinner for One angeguckt und dann war es neue Jahr. Also das ist immer so, ja, Silvester ist für mich immer schon immer so ein Arbeitstag gewesen, schon immer. Ja.
Also ich habe mal, wie gesagt, ein bisschen geguckt nach der Neujahrsbrezel und es ist tatsächlich eine Tradition, die eher hier in Schwaben beheimatet ist. Und auch althergebrachte Bräuche und Traditionen sind immer wieder schön, besonders wenn sie Glück symbolisieren. Deshalb möchte ich euch heute gerne von der Neujahrsbrezel erzählen. Also das habe ich von so einem Blog, Zartbitter und Zuckersüß heißt der Blog, hier auch um die, wie sagt man, Urheberrechte zu wahren. Quelle, genau. Der Brauch stammt vermutlich aus dem Mittelalter und in seiner ursprünglichen Bedeutung sollte die Neujahrsbrezel vor Krankheit, Unglück und Hunger schützen. Zudem symbolisiert die Brezel Verbundenheit und soll Glück und Gesundheit bringen. Während man in Schwaben diese Glücksbringer traditionell am Neujahrsmorgen zum Frühstück isst, verspeisen die Badenser ihre Neujahrsbrezeln bereits in der Silvesternacht. Jeder bricht sich ein Stück ab und wünscht sich Glück. Außerdem werden sie beim Verwandtschaftsbesuch am 1. Januar mit den Neujahrswünschen überreicht. Die Neujahrsbrezeln bestehen aus einem neutralen Hefeteig. Es gibt sie als 552 Gramm Gewichte oder noch größer. Der Teig besteht aus Mehl, Butter, Milch, Zucker, Salz, abgeriebener Zitronenschale und Hefe. Das Salz dient als Glücksbringer und macht die Brezel im Gegensatz zum Hefezopf zu einem neutralen Gebäck und man kann sowohl Marmelade als auch Wurst essen. Also das ist die klassische. Ich glaube tatsächlich, dass die klassische nicht süß war, während man sie hier in der Gegend ja eher süß kennt. Und meine Eltern haben dann, als wir hier in die Gegend zogen, sind immer eine Neujahrsbrezel bei dem Bäcker, wo wir früher gewohnt haben, bestellt. Weil das war bei uns echt so Tradition, also an Silvester abends gab es halt.
Ich wollte gerade sagen, dann hattet ihr so eine Tradition dazu?
Ja, also bei uns gab es die immer an Silvester und auch am 1. Januar.
Und ihr habt die dann salzig gegessen?
Ja.
Mit Wurst?
Nee, also Wurst habe ich ehrlich gesagt jetzt nie drauf gelegt. Ich meine die eigentlich immer ohne was gegessen.
Ja, okay. Genau. Also wie gesagt, ich kenne die nur süß. Ja, okay.
Wir haben dann bei uns in der Bäckerei tatsächlich auch die salzige mal gemacht, eigentlich bis letztes Jahr. Und einige, die so aus der Stuttgarter Gegend kommen, fanden das dann mega, dass die bei uns halt so gibt, wie es die tatsächlich in der Stuttgarter Gegend gibt.
Okay, krass, ja. Also ich kenne sie, wie gesagt, ich kenne sie nur süß. Aber
also was hier ja ganz klassisch ist, ist das Neujahrsringle.
Ja.
Das kennt man wiederum in Stuttgart gar nicht.
Okay. Auch wieder krass, wie das wieder regional abhängig ist, gell?
Ja, ist total unterschiedlich. Also ich habe mal ein bisschen aufgeschrieben, Berliner, da sage ich gleich noch was dazu, Neujahrsringle, Schweinle ist natürlich auch klassisch. Neujahrsbrezel süß-salzig, dann auf die außer Marzipan Schweinchen und so Zeug. Wir machen immer noch so Silvestertörtle. So Biskuitböden mit Buttercreme dazwischen, mit Marzipan-Eidig und mit Fondant übergossen. Also mega süß, aber ich liebe die voll. Es schmeckt so ein bisschen wie die Yes-Törtle. Kennst du die noch?
Ja, ja.
Mega, oder?
Ja, die sind gut, ja. Ja, mir zieht es nur bei Buttercreme alles zusammen.
Du musst eine gute Butter. Du hast noch nie eine gute Buttercreme gegessen.
Jetzt pass auf.
Schweifet ab, aber gut.
Habe ich dir das erzählt, wo ich in Stuttgart war, in der Bäckergasse, wo ich dir geschickt habe?
Das Bild hast du mir geschickt,
das Bild habe ich dir geschickt. Wir waren in der Wilhelma, sind dann nachher noch was essen gegangen und ich war ja da so low-carb-mäßig unterwegs. Auf jeden Fall sind wir danach noch in so einer Bäckerei und die hat echt so geile Torte da drin.
Stopp. Wir waren low-carb-mäßig unterwegs und dann warst du in der Bäckerei.
Cheat-Day. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall stehen wir da drin und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist so eine türkische Bäckerei, aber ist ja alles cool und dachte so, habe mir so die Kuchen angeguckt und dachte so, nee, David, sei stark und bin zurück an den Tisch und hat dann wirklich so einen inneren Kampf mit mir gehabt und bin dann, nee, komm, scheiß drauf, jetzt gönn dir einfach, ja, und bin davor, habe mir hier, geil, mit Schokolade, Kuchenstück, bin da zurück, total happy und dachte so, geil, und die erste Gabel und das war eine reine Buttercreme und das war, ey, Buttercreme geht nicht. Ey, ist bei mir sofort vorbei.
Echt?
Ah, das ist, ah, oh, nee.
Aber wow. Buttercreme ist doch mega.
Was denn ist daran mega?
Hat Butter. Es gibt halt ganz schlechte Buttercremes. Oder oft sind es ja Fettcremes, dann ist nicht mal Butter drin. Aber eine richtig gute Buttercreme ist was Leckeres.
Ah, oh, nee. Also, oh,
ich bring dir nächste Woche was mit Buttercreme.
Überzeug mich von was anderem.
Ja?
Gerne. Aber das
wir machen halt Bienenstich mit Buttercreme. Wir machen halt Frankfurter Kranz mit Buttercreme. Und also ich bin kein Frankfurter Kranz-Fan, aber unsere ist richtig lecker. Wir machen halt, was wollte ich dir noch mitbringen? Wollt ihr doch neulich schon mal irgendwas mitbringen, wo ihr dich überzeugen wollt?
Ja, was war das? Das war was Weihnachtliches, glaube ich. Irgendein Weihnachtsgebäck. Ja,
müssen wir nochmal unsere alte Folge anhören. Ja. Dann machen wir Granatsplitter jetzt gerade zur Zeit.
Okay, ja.
Was wir nie gemacht haben.
Habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Granatsplitter,
ja, geil. Ich bringe dir nächste Woche mit.
Ja, okay.
Und genau, und deshalb mit richtiger Buttercreme, mit richtig selber kochtem Pudding und Butter. Was soll da daran nicht schmecken?
Vielleicht gebe ich dir nur eine Chance von mir aus, ja. Aber das war wirklich, ich habe halt einfach eine Sahnetorte erwartet.
Und ja, gut,
wirklich,
das ist dann bitter.
Das ist halt wirklich
das bitter.
Das war wirklich bitter. Ich war's,
weißt du, aber Buttercreme Low Carb passt ja.
Ja, schon, aber ganz ehrlich, ich war so stolz auf, ich war, naja, das heißt, ich war so glücklich, weil ich dachte, okay, komm, scheiß drauf, es ist Low Carb, jetzt mach mir eine Ausnahme. Und dann führt ein innerer Kampf, den ich geführt habe, wurde ich dann auch noch bestraft, wo ich dachte, mein Gott.
Das ist voll bitter, wenn man dann quasi seine eigene Vorsätze über Bord wirft und dann lohnt sich's nicht mal.
Ja, das war wirklich so, und ich habe echt mit mir Kater, das war wirklich so, soll ich nicht,
Und hast du dann gegessen, das Stück, oder nicht?
Ich konnte es nicht essen. Ich konnte das nicht essen. Das war so krass süß.
Okay.
Ey, da war mit Sicherheit ein Kilo Butter auch drin, Kilo Zucker noch drin. Ja. Boah, das war sehr heftig. Also, nee.
Also ich bringe dir nächste Woche einen Granatsplitter mit und ein Stück Bienenstich.
Okay, gut. Überzeug mich.
Aber nicht, dass dann wieder kommst mit Low Carb.
Nee, alles gut. Das ist jetzt ein bisschen mal durch. Aber überzeug mich gerne. Überzeug mich. Finde ich gut.
Also, mir jetzt gesagt, wieder zurück zum Thema. Neujahrsringle ist hier regional. Ich kenne das aber nur hier.
Ey, ja, ich komme an Silvester nicht rum, keine Ahnung.
Mich würde es total interessieren, von unseren Hörerinnen und Hörern aus ganz Deutschland, wie die Silvesterbräuche so sind. Ich habe noch ein bisschen weiter recherchiert und habe den Münsterländer Neujahrskranz zum Beispiel noch gefunden. Gehört auch zum klassischen Neujahrsgebäck und seine Form und Zutaten haben eine starke symbolische Bedeutung, also wieder so was sehr Traditionelles. In Nordrhein-Westfalen und besonders im Münsterland ist es Tradition, zu verschiedenen Feiertagen und Festen Gebäck als Glücksbringer zu verschenken, um Familien, Freunden und Bekannten damit einen besonderen Segen weiterzugeben. So gibt es beispielsweise zu Ostern das Osterbrot, den Osterkranz und Osterfladen, zu Nikolaus den Stutenkerl und zur Geburt eines Kindes den Kroamstuten. Keine Ahnung, was das ist. Der Neujahrskranz in Nordrhein-Westfalen eine lange Tradition. Er hat eine besondere Form des weit verbreiteten Neujahrsgebäcks. Es ist ein Kranz aus mehreren, zum Teil unterschiedlichen Teigsträngen geflochtenes Hefegebäck, welches traditionell zum Jahreswechsel gebacken und an Bekannte und Freunde verschenkt wird, die man am Neujahrstag trifft. Es soll den Beschenkten mit guten Wünschen in das neue Jahr begleiten. Auch im Saarland kennt man die Tradition des Neujahrskranzes, also Grüße an dieser Stelle in Saarland. Das Patenkind muss am Neujahrstag seinen Taufpaten bzw. die Patin besuchen und ein gutes neues Jahr wünschen. Da kommt jetzt noch irgendein Spruch auf Saarländisch, den sage ich lieber nicht, weil ich verstehe ihn auch nicht. Auf Hochdeutsch heißt es Prosit, naja, eine Brezel wie ein Scheunentor, ein Kranz wie eine Ofenplatte, da werden wir all von satt.
Okay. Also das Patenkind muss die Pate...
Ja.
Okay, ja, interessant.
Genau, dann noch zu der symbolischen Bedeutung. Also es steht eben auch für Freude und Glück, die das neue Jahr dem Beschenkten bringen soll. Und die verschiedenen Stränge, in der zweiten Strang werden Rosinen knetet, steht hier noch. Sie stehen für Gesundheit und Kraft. Der dritte Strang hat im Brotteig keine weiteren Zusätze und steht für Natürlichkeit, Erdung, Besinnung auf Wesentliches und sich selbst. Die Kranzform steht für ein gelungenes Jahr. Das Geflecht macht deutlich, dass es für das Gelingen des Jahres alle drei Elemente braucht. Freude, Glück, Gesundheit, Kraft, aber auch ein gutes Gespür für sich selbst und die eigenen Bedürfnisse. Also Wikipedia macht es möglich. Mir hat es seither nichts gesagt, der Neujahrskranz. Bei uns klassisch, wie gesagt, das Ringle. Warum das ein Ringle ist, weißt du auch nicht, oder?
Nö.
Gibt es aber bei, gibt es in Bühlerzell auch noch Ringle,
ja,
oder?
Gibt's, ja, gibt es, klar. Ja, gibt es auch, ja.
Außer zwei ineinander geflochten, oder?
Soweit ich weiß, ja.
Ja.
Ja, ich will ja aber auch kein Halbwissen rausbauen. Aber soweit ich weiß schon, ja. Ja.
Und dann tatsächlich die Berliner. Vielerorts gibt es.
Aber klassisch, oder wie?
Also, ja, vielerorts gibt es am 31. Dezember in Bäckereien gar keinen anderen Kuchen als die leckeren runden Dinger, also Berliner. Trotzdem oder gerade deswegen stellt sich die Frage, warum man gerade zu Silvester Berliner isst. Der Norddeutsche verspeist natürlich nicht nur den Berliner an sich, sondern vielmehr einen mit Fruchtmarmelade oder Pflaumenmus gefülltes und in Fett ausgebackenes Hefegebäck, klar. Mittlerweile gibt es sie aber auch mit anderen Füllungen zu kaufen und so weiter und so fort. Warum Berliner Berliner heißen? Nee, warum man zu Silvester Berliner ist, lesen wir erstmal das. Aber warum gerade um den Jahreswechsel herum der Run auf die kleinen kalorienreichen Dinger so groß ist, ist weitestgehend ungeklärt. Ein möglicher Grund dafür ist, dass sich früher die Menschen in der Zeit bis Fastnacht rüsten mussten, um die Fastenzeit bis Ostern durchzuhalten. In Fett gebackene Kuchen wurden dafür als besonders gut geeignet erachtet. In Klammer, je nach Füllung 220 bis 320 Kalorien pro Stück, weshalb sie vorzugsweise zwischen Weihnachten und Karneval dazu dienten, entsprechende Reserven zu bilden. Jetzt kommt ein lustiger Satz, heutzutage dienen sie aber sicherlich eher dazu, an Silvester eine gewisse Grundlage für den Alkoholkonsum an diesem Tag zu bilden, weshalb man gern auch schon mal am Nachmittag einen verspeist. Ja. Jetzt macht es wieder Sinn.
Jetzt macht es Sinn, ja, absolut. Und
warum Berliner Berliner heißen, wie uns einer unserer Leser mitteilte, werden die Berliner in Berlin gar nicht Berliner Pfannkuchen, sondern einfach nur Pfannkuchen genannt. Das hatte man ja schon mal das Thema. Mhm. Vielerorts auch Berliner Ballen. Für den Namen, so heißt es, zeichnet ein Berliner Zuckerbäcker verantwortlich. Dieser sollte um 1756 der preußischen Artillerie unter Friedrich dem Großen als Kanonier dienen. Es stellte sich aber heraus, dass der Patissier wehruntauglich war, durfte dem Regiment aber weiterhin als Feldbäcker dienen. Aus lauter Dankbarkeit dafür backte er essbare Kanonenkugeln, die heutigen Berliner.
Ja.
Hast du auch noch nie gehört, oder?
Nee, ist plausibel, ja. Ja.
Ja, aber das sind so die Traditionen. Ja, also ich weiß, in Hamburg ist Berliner ganz traditionell.
Krass. Nee, also wusste ich jetzt echt nicht. Nee,
auf Kreta gab es auch so ein Gebäck an Silvester, wo nur an Silvester backen ist. Das ist Bugatza. Da haben wir auch den ganzen Tag nur die Dinger backen. Das waren irgendwie so Teigtaschen mit Quarkfüllung oder sowas. Das war dann auch cool, dass wir dann abends, und da war es ja auch noch warm oder relativ warm, ist man durch die Stadt gelaufen. Da gab es überall Stände, wo die diese Dinger verkauft sind. Das war auch richtig cool. Beeindruckend, ja.
Ja, ich finde es wieder schön. Also es gibt halt einfach wieder verschiedene Traditionen in unterschiedliche Regionen. Selbst hier 50 Kilometer weiter in Stuttgart oder 70 Kilometer weiter in Stuttgart ist schon wieder ganz anders. Und das macht es ja wieder aus. Und das zeigt auch wieder mal, wie unfassbar vielfältig die Bäckereilandschaft ist oder die Gebäcklandschaft. Ja.
Absolut.
Cool. Ja.
Und ich will dafür Sorge, dass ein paar außerhalb von unserer Region die Neujahrsringe noch backen können. Deswegen habe ich auch noch ein Rezept mitgebracht. Und das stelle mir dann auch schön zuverlässig in die Shownotes.
Selbstverständlich, damit, selbstverständlich.
Und zwar ist es im Prinzip ein relativ normaler süßer Hefeteig. Wir machen einen Vorteig von 200 Gramm Mehl, 32 Gramm Hefe und 135 Gramm Milch. Lasse den eine halbe Stunde Ruhe. Dann kommen nochmal 400 Gramm Weizenmehl, 12 Gramm Salz, 120 Gramm Zucker, ein Ei, 195 Milliliter Milch und 195 Milliliter Milch. Dazu knete den zum schönen fast ausgekneteter Hefeteig, gebe dann noch die 120 Gramm Butter dazu und knetet nochmal langsam und schnell fertig. mit Fensterprobe, bis einfach ein schöner Teig entstanden ist. Und dann wird nach 60 Minuten Ruhezeit wird der Teig abgewogen zu 40 Gramm Stücke, die dann zu Stränge geformt werden. Und diese Stränge, ca. 45 cm, immer zwei miteinander so verdrehen. Du kennst es ja. Und zum Ring legen. Genau. Und dann finde ich es immer gut, wenn man es gleich einmal einstreicht. Und dann entweder über Nacht im Kühlschrank, so habe ich es jetzt mal hier im Rezept geschrieben. Man kann es auch ohne Übernachtgare machen, aber es ist ja immer besser, wenn man die Übernachtgare wählt. Und dann muss man am nächsten Tag einfach gucken, aus dem Kühlschrank nehmen, gucken, ob sie schön aufgegangen sind oder nochmal aufgehen lassen. Und dann nochmal abstreichen, dass es schön glänzt. Und dann kann man sie nach Belieben mit Hagelzucker bestreuen oder auch nicht. Da unterscheidet oder da scheidet sich ja die Geister dran, ob man das will oder nicht. Und dann ist A und O, dass man sie schnell und heiß backt.
Ah, okay.
Also für so Hefeteig-Kleingebäcke gibt es eigentlich zwei Grundregeln. Das eine ist mindestens 20% Butter und die zweite ist schnell und heiß backen. Ich habe jetzt mal geschrieben, 200 Grad, 8 Minuten. Wenn es länger dauert wie 8 Minuten, dann einfach mit der Temperatur hochgehen. Wir wissen ja inzwischen, die Öfen sind total unterschiedlich. Und weil sonst, also ich, was ich ja gar nicht mag, sind Hefeteigsachen, die so trocken sind. Das ist irgendwie kein Genuss. Also lieber 6 Minuten sogar nur backen. Und also auf keinen Fall 10 oder 12. Sonst wird es einfach so trocken. Und dann schmeckt es auch. Und dann, also ist auch was die Kinder total gerne essen, wenn es einfach saftig ist und lecker.
Nochmal kurz eine Frage, die Butter erst später dazugebe. Warum?
Also ich mache es immer so inzwischen, wenn ich mehr, 20% oder mehr Butter habe, aufs Mehl gerechnet, dann gebe ich sie nicht sofort dazu, weil das Klebergerüst sich einfach schöner ausbildet, wenn die Butter am Anfang noch nicht dabei ist, weil das Fett sich sonst zwischen die Kleberstränge legt und man kriegt einen deutlich stabileren Teig und schöneren Teig hin, wenn man die Butter erst später dazu gibt.
Mhm, okay.
Weil man das Klebergerüst einfach schön auskneten kann.
Ja, okay, cool.
Ja, das sind die Neujahrsringe.
Mhm, klingt gut.
Wäre vielleicht mal angebracht, dass man die mal auf Silvester einfach backt, die Familie damit beglückt. Und aus dem Teil kann man natürlich auch alles andere machen, also Neujahrsschweinchen ausstechen. Da kann man mal googeln, da gibt es bestimmt die ein oder andere Anleitung. Das kann man relativ einfach machen, sieht cool aus, kann man auch cool verschenken. Bietet sich an. Oder halt Neujahrsbrezeln dann tatsächlich aus drei Strängen flechten und die Brezelform legen. Ja.
Auch cool. Geil,
das
schön.
Ist die, ja, das ist unser Silvesterrezept.
Cool. Schön, mal wieder eine Folge mit Rezept.
Ja, haben wir schon lange nicht mehr gehabt, gell?
Naja, vor zwei Wochen.
Vor zwei Wochen? Was hatten wir vor zwei Wochen?
Da hatten wir
mit Früchtebrot und genau. Kokosmakrone. Also.
Ja. Und wie siehst du jetzt so die Weihnachtszeit in Gega zu, als mit Bäckerei im Rücken?
Im Nacken.
Im Nacken.
du, ganz entspannt eigentlich. Also wir haben... Sag mal, die Weihnachtsgebäckproduktion ist weitestgehend durch und Stolle und so weiter. Da wird nicht mehr viel kommen. Klar, die Weihnachtswoche selber wird herausfordernd, aber was gut ist dieses Jahr, dass Heiligabend einmal Freitag ist. Das heißt, wir haben so schön die Woche, um uns so langsam auf den Freitag zuzubewegen. Wenn es ein Montag ist zum Beispiel, ist es richtig fies, weil ja das Wochenende dazwischen und so. Was auch noch spannend wird, wird der 23., weil wir haben Bestellschluss für Heiligabend am 21., aber für den 23. kann man bis zum 22. bestellen. Das ist ein bisschen crazy, aber liegt halt daran, dass man nur für Heiligabend diesen früher Bestellschluss hat. Und da bin ich mal gespannt, weil sich das die letzten Jahre herauskristallisiert hat, dass doch viele Leute auch am 23. einfach ihre Sache in trockene Tücher haben wollen, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, vielleicht nicht unbedingt am 24. nochmal los wollen. Da bin ich gespannt, ja. Bei uns ist die große Herausforderung immer weniger das Backen, sondern mehr, also die eine große Herausforderung ist der Platz. Also wo packst du alles hin, was gebacken ist? Weil es sind einfach irrsinnig große Mengen. Und das zweite ist die Logistik. Also dadurch, dass wir ja auch den Anspruch haben, dass die Sachen frisch sind und abends das Baguette auch noch, mindestens ein bisschen knusprig, wollen wir versuchen, nicht alles so früh zu backen. Und das ist eben so die Herausforderung, dass man das einfach von der Produktionsplanung so hinkriegt, dass die Sachen just in time mehr oder weniger backen sind. Die müssen aber ja auch noch hingerichtet werden. Die Bestellungen müssen irgendwo gelagert werden. Das ist immer so die größte Herausforderung eigentlich. Und ja, jetzt gucken wir mal. Also wir werden wahrscheinlich rund um die Uhr, wir werden schon am 23. in der Spätschicht bis nachmittags produzieren. Und die Nachtschicht in Anführungszeichen für den 24. fängt schon spätestens um 18 Uhr an, eher tendenziell früher. Ja, Und dann ist immer so, Körbe gehen aus, Bleche gehen aus, Wege gehen aus. Das ist immer so, das Krasse halt.
Es geht halt wirklich an die Grenze einfach mit
allem. Ja, genau.
Okay, cool.
Ja. Aber wenn nachher alles, also ja, blöd wird es nur, wenn man einfach nicht mehr hinterherkommt. Das hatte man auch schon, dass man wirklich Jahre hatte, wo die Leute einfach warten mussten. Das ist dann immer doof, wenn sie auch schon vorbestellt haben. Das ist immer so ein bisschen der Druck, weil die Leute haben ja ihr Geld auch schon zahlt. Und,
ja, klar, logisch.
Wie kriege ich das auch hin? Aber manchmal klappt es dann halt doch nicht alles hundertprozentig reibungslos, dass die Leute entspannt bleiben und ja, dass auch sonst ja alles gut geht, dass auch Corona-mäßig nichts mehr dazwischen kommt und so weiter. Das sind so ein bisschen die andere Themen noch, aber ja.
Ja, cool, ja. Und dann Silvester, wie gesagt, ist ein bisschen der kleine Bruder von Weihnachten.
Ja, bei uns schon. Also genau, dann ist quasi ja nochmal die gleiche Woche, also wieder Montag bis Freitag. Silvester ist ja auch ein Freitag, aber da ist deutlich weniger los. Wobei die Woche, die Tage dazwischen sind heftig, weil dann gilt es eben diese ganze Neujahrsringe und so weiter zu produzieren. Aber Silvester selber ist deutlich weniger als Heiligabend.
Okay, cool. Ja, klingt doch cool, klingt doch super.
Ja, und dann ist erstmal Urlaub.
Ja, wie lange?
Und dann haben wir montags zu. Vom 1. bis zum 10.
Okay, und dann geht es ab dem 11. geht es dann wieder weiter.
Richtig.
Und dann ist
also der 10. ist der Montag, an dem wird schon produziert.
Ja.
Und dann hat der Lader erst dienstags offen.
Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ja. Echt cool. Du, ich glaube, wir ziehen das heute allzu sehr in die Länge. Ich finde.
Feierabend.
Ja, machen wir Feierabend, oder? Ja. Das muss ja gemütlich ausklingen. Nächste Woche machen wir uns einen schönen Jahresrückblick.
Und dann gibt es eine Pause.
Und dann gibt es eine Pause.
Haben wir schon mal angekündigt.
Genau. Wir sind am 13. Januar dann wieder da.
Ja. Am 12. Januar ist der erste Genussabend in Untermünchheim. Und am 13. kommt die erste Folge wieder raus.
Ja, Wahnsinn. Geil getimed, oder?
Ja.
Mensch, sind wir gut vorbereitet. Hammer.
Ja, so für den 12. müssen wir noch ein bisschen vorbereiten, aber.
Ja, das kriegt man hin.
Ja, das wird.
Genau. Läuft. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.